SWR 2 Tandem.
Mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. Und bei mir heute zu Gast ist ein Radikaler, ein Pionier, ein Visionär, aber vor allem ein Genussmensch. Ganz herzlich willkommen dem ersten veganen Sternekoch weltweit, Ricky Seward.
Hallo. Ich freue mich sehr.
Sie sind Küchenchef im Restaurant Seven Swans in Frankfurt, 33 Jahre alt, haben dort als erster Koch überhaupt vom Guide Michelin einen Stern für rein vegane Küche verliehen bekommen. Vor ziemlich genau 2 Jahren war das. Was haben Sie da gekocht, was die Tester vom Guide Michelin so begeistert hat?
Das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen, tatsächlich. Ich lebe da in so einem Alltag, jeden Tag in den Tag hinein und koche, worauf ich Lust habe. Schau nur oder achte nur drauf, dass ich mich dann nicht wiederhole in dem, was ich koche oder was ich im Vorjahr gekocht habe. Deswegen ist es unglaublich schwierig jetzt für mich zu sagen, was habe ich eigentlich damals gekocht. Es muss köstlich gewesen sein und es hat funktioniert, Gott sei Dank, ja.
Und es tut es ganz offensichtlich von Woche zu Woche immer wieder. Was haben Sie denn für diese Woche geplant?
Für diese Woche haben wir ein sehr solides Menü. Also eigentlich sind wir noch in sehr tiefen Wintermonaten drin, denn die Aussaat findet gerade erst statt und es dauert selbstverständlich ein bisschen, bis was sprießt. So die ersten Knospen sind da. Es geht langsam los, aber wir sind tatsächlich noch in der Lagerwarenabteilung. Sprich alles an Rüben, Wurzel, Gemüse und alles an eingelegten und eingeweckten und fermentierten Kram, den wir da jetzt rausbuddeln und versuchen stets weiterhin kreativ zu sein, auch in den kalten Monaten.
Es ist jetzt kurz nach 19 Uhr. Wir zeichnen vorab auf am Dienstagmittag. Was machen Sie normalerweise in Ihrem Restaurant abends um kurz nach 7?
Da steigt die Nervosität.
Tatsächlich?
Tatsächlich, immer noch nach all den Jahren immer noch sehr angespannt, denn jeder Tag bringt neue Gäste, charakteristisch andere Gäste, emotional andere Gäste und natürlich vielleicht auch schlecht gelaunte oder sehr gut gelaunte Gäste. Deswegen, es bleibt tatsächlich immer spannend. Als Koch ist man nicht nur der Koch, sondern auch irgendwo Psychiater, denn man muss die Gäste auch analysieren können und auf sie zugehen, denn jeder möchte ja irgendwo glücklich aus dem Restaurant rausgehen und wir versuchen dementsprechend auch natürlich den Abend so zu gestalten, dass die Gäste auch glücklich nach Hause gehen.
Sie sind 2018 als Küchenmeister zum Seven Swans gekommen. Damals war das ein vegetarisches Restaurant mit Stern. Und Sie haben da noch einen draufgesetzt und, wenn ich das richtig verstanden habe, am Anfang heimlich angefangen, vegan zu kochen. Wie war das genau?
Ich bin da sehr entspannt drangegangen und genau, also ich hatte auch von der Materie eigentlich auch wenig Ahnung, also rein Gemüseküche, vegetarisch, nie wirklich was mit am Hut gehabt.
Also bis dahin hatten Sie in Anführungszeichen normal gekocht?
Genau, klassische Schiene, Fisch und Fleisch, Butter, gerade im Soßenbereich muss immer das Flöckchen Bitterchen dran. Mhm. Und so kriegt man auch die Power an die Sachen. Wenn vorher in den Restaurants, wo ich vorher war, Vegetarier vor Ort waren, dann hieß es immer irgendwie Absprache in der Küche und wir klatschen alle Gemüsebeilagen zusammen. Hauptsache, der ist irgendwie glücklich und hat was zu mampfen. Und das ging ja dann natürlich nicht mehr, denn das Gemüse war im Fokus. Also ich hatte auch keinen Plan B tatsächlich. Und ja, das war so ein bisschen Lernprozess für mich. Learning by doing, rantasten. Und wie gesagt, hätte ich mich da verrückt gemacht mit Stern im Nacken und weiß ich nicht, da wäre ich, glaube ich, dran verzweifelt und kaputt gegangen.
Aber dann haben Sie sozusagen nicht nur alles weggelassen, was man in einem normalen vegetarischen Restaurant weglässt, also tierische Produkte, Fleisch, Fisch, Milch, Eier, sondern Sie haben auf alles Tierische verzichtet und inzwischen verzichten Sie auf noch viel mehr.
Genau. So, wenn man sich jedes Jahr neu erfinden möchte und einem gehen die Ideen aus, dann muss man halt woanders gucken. Und somit sind wir jetzt an dem Punkt, dass wir auch auf Gewürze verzichten und wirklich nur die Region einbeziehen. Selber pflücken gehen vor der Tür und selbstverständlich auch die Hauptcharaktere von den Braumannswiesen, von unserer Permakultur beziehen. Und ja.
Die Braumannswiesen, das ist dort, wo Sie anbauen, die Dinge, die Sie in Ihrer Küche verarbeiten. Da gehen wir später noch ausführlicher drauf ein. Jetzt haben wir benannt, womit Sie alles nicht kochen. Lassen Sie uns jetzt mal andersrum schwelgen, hoffentlich. Womit kochen Sie? Also Sie kochen regional und saisonal. Und was sind dann jetzt Ende März, Anfang April Ihre wichtigsten Zutaten? Also was bildet die Grundlage eines Menüs von Ricky Sayward?
Gut, die Wintermonate sind da sehr, ich sag mal, speziell kreativ. Ist eher so ein bisschen an Jonglieren der Produkte, die wir gerade so auf der Hand haben. Was wir im Frühjahr ernten und einlegen oder fermentieren oder einkochen, machen wir eigentlich nur für die Wintermonate. Im ersten Jahr, wo ich angefangen habe, habe ich das auch gar nicht hinterfragt. Was gibt die Saison her? Was mache ich überhaupt? Dieses vorausschauende Arbeiten, Planen, das habe ich gar nicht gemacht. Dementsprechend bin ich auch auf die Nase gefallen, denn in Wintermonaten wächst halt nichts, sondern da geht es nur auf Lagerware, das, was im Herbst geerntet wurde und eingebuddelt wird in Sand und da hält sich dann 3-4 Monate. Aber das habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, bin ich ganz ehrlich. Und jetzt gehen wir ganz anders vor. Das heißt, jetzt März, April ist so die Hochsaison, wo wir sehr viel vor der Tür sind und unsere Spots kennen, wo wir unsere Sachen selber pflücken.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Bärlauch. Die ersten Knospen der Bäume, ob es jetzt eine Buche ist, ob es Kirschblüten sind, Apfelblüten und alles an Blüten und Knospen eigentlich, was gerade wächst. Alles verzehrbar, sehr vitaminhaltig, sehr aromatisch. Das pflücken wir jetzt alles, wecken das ein und holen es erst im Winter wieder raus, denn da wird es ja mager. Im Sommer, im Frühling haben wir halt Überangebot an Produkten, denn das, was wir jetzt aussehen, ich sag mal Radieschen, Kohlrabi, so den ganzen Kram, Rhabarber, das haben wir halt alles da. Es ist alles frisch, es kommt aus der Erde und wir können es direkt verarbeiten. Und im Winter ist halt nichts frisch. Und da gehen wir halt sehr gerne auf die Gläser zurück. Ja.
Und was haben Sie dann mit diesen Winter Kohlarten, Weißkohl, Rosenkohl in diesen Gläsern gemacht, damit Sie das jetzt immer noch anbieten können?
Unsere Küche lebt von Fermentation, wo wir natürlich auch geschmacklich nochmal was verändern können, das abrunden können, für die Gäste selbstverständlich auch interessanter gestalten können. Denn man darf nicht vergessen, wenn man regional arbeitet und saisonal, sind es ja alles Produkte, die jeder kennt, der sich ein bisschen mit Gemüse auseinandersetzt. Eben. Und das klingt erstmal sehr langweilig für den normalen Endverbraucher. Dementsprechend müssen wir auf einem gewissen Niveau, da wir diesen Stern haben, müssen wir auch irgendwo die Erwartungshaltung der Gäste, die nur Sterne essen, irgendwo auch trotzdem bei Laune halten und sie auch irgendwie überraschen.
Was machen Sie dann zum Beispiel?
Wir nehmen zum Beispiel jetzt einen Apfel. Fällt mir jetzt gerade mal pauschal ein. Da machen wir es gerade so, wir nehmen den Apfel und hüllen ihn aus. Das Innere, jetzt haben wir zum Beispiel gerade den Elsterapfel, auch eine Lagerware, den hüllen wir aus und verarbeiten das Innere zu einem Sorbet, geben da eine interessante Nuance bei, wie zum Beispiel Mädesüß, was wir im Sommer trocknen. Das ist ein unglaublich schönes, wohltuendes Kraut, was so ein bisschen in die Holunderrichtung geht. Das geben wir dazu beim Kochen und das nimmt dann die Aromatiken auf und das verarbeiten wir zu einem Sorbet. Als Basis. Dann nehmen wir zum Beispiel die Apfelblüten, die wir im Frühjahr immer ernten und oder fermentieren. Und den Sud nehmen wir dann in der Basis für eine Espuma zum Beispiel. Das heißt, wir haben einen Schaum von der fermentierten Apfelblüte. Darunter kommt dann immer was Crunchiges. Es ist auch immer wichtig, dass ein gewisser Spielraum auch in dem Gericht ist, dass jeder Biss anders schmeckt, auch eine andere Konsistenz hat. Einen Crumble zum Beispiel haben wir jetzt aktuell von Hanf, Hafer und Haselnuss drunter. Dann nehmen wir eine Creme noch dazu. Da wir ohne Gewürze arbeiten, müssen wir halt schauen, wie können wir trotzdem dieses Würzige reinbekommen, beziehungsweise es interessanter zu gestalten, nicht, dass es zu sehr in diese Apfelregion abdriftet. Dann nehmen wir zum Beispiel Quitten und vergären sie für 3 Monate bei 60 Grad am Stück. Wir schälen die und verpacken sie luftdicht in Gläsern und dann lassen wir sie einfach stehen. Ähnliches Prozedere wie beim schwarzen Knoblauch und dann wird die Frucht schwarz und kriegt so weihnachtliche Aromatiken durch den eigenen Saft. Super spannendes Thema und kriegt dann, man findet was von Anis, Nelke wieder, ein bisschen was an Vanille und daraus machen wir eine Creme. Und dann zum Beispiel, um da eine gewisse Frische reinzubekommen, nehmen wir Kiefernzapfen unreife, die wir auch so Ende Mai pflücken und die kochen wir 3 Tage bei 90 Grad und die werden dann richtig weich und mürbe und schwarz und dadurch dieser Sud, aber auch die Kiefernzapfen kriegen so eine Anis-Lakritz-Nuance. Sehr, sehr spannend, was die Natur so hergibt. Und daraus machen wir auch eine Creme, die drapieren wir unten rein. Und fertig haben wir unser Apfelgericht. Wir verschließen das alles mit dem Deckel wieder. Das heißt, ein Gast kriegt eine Schale voll Eiswürfel und da ist der Apfel dann drin. Und der Gast ist erstmal perplex und denkt so, wow, jetzt gibt's hier einen Apfel. Ernsthaft? Dafür zahlen wir jetzt so viel Geld. Und dann nehmen sie den Deckel auf und dann kommt dieser Wow-Effekt. Man sieht eine Kugel Eis mit einem Schaum bedeckt. Und dann fragen sie, okay, wahrscheinlich ein Eis aus dem Apfel gemacht. Und dann nehmen sie den ersten Löffel und haben Geschmäcker im Mund, was sie noch nie zuvor geschmeckt haben. Und das ist so immer dieser Überraschungseffekt, den wir machen wollen. Das heißt, wir servieren einfach zu verstehende Produkte, die auf den ersten Blick super verständlich sind und die jeder kennt, aber geschmacklich eine ganz andere Liga sind und die Leute doch überrascht werden am Ende.
Das Nachhaltige bei Ihnen bedeutet ja eben nicht nur vegan zu kochen, sondern auch radikal, regional, saisonal. Wir haben das gerade schon besprochen. Das bedeutet, das muss man sich nochmal klar machen, also jeder, der in der Küche steht, also Sie kochen ohne auch Olivenöl, ohne Zitrusfrüchte, ohne Kakao, weil das eben alles nicht aus der Region kommt. Sie verwenden auch keine Gewürze, sondern nur Salz. Also was Sie verarbeiten, das bauen Sie alles selbst an?
Genau, entweder wir bauen es selber an oder wir sammeln es halt.
Und
selber.
Wo?
In Bad Homburg, so eine halbe Stunde von Frankfurt entfernt. Da ist eine eigenständige OAG, also ist ein eigener Betrieb, wo wir aber Priorität haben, beziehungsweise ich kann aufschreiben, beziehungsweise ich mache mit dem Farmer dort vor Ort eine Anbauliste, einen Anbauplan in den kalten Monaten, wo wir dann strukturiert rangehen, überlegen, wie viel brauchen wir von dem und dem Gemüse, zu wann, in was für Mengen, und dann wird es angebaut.
Und wie weit sind Sie auch tatsächlich bei der Arbeit involviert? Also es klingt jetzt gerade, als wären Sie nicht in Anführungszeichen nur Sternekoch, sondern auch noch Gärtner oder machen Sie
absolut.
Das? Absolut. Machen Sie das ganz? Also genau, wie viel machen Sie da tatsächlich mit?
Also in den warmen Monaten, wo halt wirklich unglaublich viel zu tun ist auf der Permakultur, machen wir sogar einen Tag extra noch zusätzlich zu und wir gehen vom Team aus dem Restaurant auch und unterstützen. Permakultur ist eine Art von Anbau, den wir betreiben. Und zwar heißt es im Grunde, dass wir der Erde mehr zurückgeben, wie wir sie entnehmen. Und wir ohne Pestizide, ohne künstlichen Dünger arbeiten, alles in Handarbeit. Und wir lassen quasi das Gemüse im Einklang mit der Natur gedeihen, ohne uns da großartig einzumischen. Also auch Fruchtfolge, ganz großes Thema. Was pflanzt man zusammen ein? Was unterstützt sich beim Wachsen? Und schauen, dass wir ein paar Hühner auslassen, die sich die Schnecken vornehmen. So ist alles sehr idyllisch, alles schön. Und so macht es auch Spaß am Ende zu sehen, was für einen Weg die Karotte hinter sich hat.
Sie sind 33 und haben vor 4 Jahren angefangen mit dieser Art des Kochens und Anbau. Also ich glaube, es gibt da dieses Stichwort, ne? Root to leaf, also dass Sie, was Sie anbauen, komplett verwenden.
Korrekt, das ist super wichtig. Dass wir auch das gesamte Produkt am Ende des Tages irgendwie verwenden, in irgendeiner Art und Weise und nichts verkommen lassen. Falls es Momente gibt, wo wir Abfälle haben, selbst die Schale kommt eigentlich überall mit rein, aber falls wir Abfälle haben, wenn ich so benennen darf, dann wird es aufgefangen und zurück auf die Wiese gebracht, dann wird es kompostiert und kommt zurück in den natürlichen Kreislauf.
Wie viel kochen Sie eigentlich wirklich und wie viel experimentieren Sie? Also das steht ja in keinen Kochbüchern drin, was Sie machen.
Das ist tatsächlich eine gute Frage, die habe ich auch echt oft gefragt. Ich habe keinen großen Lehrmeister, wo ich das Handwerk gelernt habe. Ich habe niemanden, der irgendwie Vorreiter ist, wo ich sagen kann, okay, das, was er macht, ist genau meins, das ist ja super cool, ich will das auch machen. sondern es gibt halt niemanden, der das so tut. Und dementsprechend habe ich da auch irgendwie so einen Druck im Nacken, da Pioniersarbeit zu leisten und darf da natürlich nie stehen bleiben, sondern muss mich immer selber ein bisschen pushen, dass ich da weiter vorankomme und neu experimentiere, mich neu inspirieren lassen in der Natur. Ich hole das meiste an Inspiration eigentlich tatsächlich wirklich aus der Natur beim Spazierengehen, wenn ich regelmäßig auf die Wiese selber gehe, Dinge probiere, wenn ich durch den Wald laufe, einfach mal die Gerüche wahrnehme, die Augen zumache, alles mal durch den Kopf spielen lasse. Ich kombiniere viele Produkte, die ich einzeln probiere, im Kopf. Ist in anderen Berufen genau dasselbe. Ich kann mir Geschmäcker vorstellen mittlerweile. Ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre. Das heißt, so dieses Denken, dass ein Koch in die Küche geht mit einem wunderschönen Korb gefüllt mit verschiedenen Produkten und dann alles mal in die Pfanne legt, so sieht's nicht bei mir aus. Das ist eigentlich eher alles im Kopf. Ich stelle mir die Geschmäcker vor, kombiniere, versuche da immer mich neu zu erfinden auch. Und es, ja, ich möchte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es funktioniert.
Und welches Gemüse, welches Obst, welches Kraut, welche Blüte, was finden Sie denn jetzt gerade im Moment am spannendsten?
Ja, ich finde tatsächlich die kalten Monate am interessantesten, weil ich da natürlich auch gefordert werde in Sachen Kreativität. Und da muss ich ja irgendwas auf den Teller bringen, weil die Gäste kommen.
Ja, und was tun Sie dann?
Ja, da wird's halt sehr, ich sag mal, sehr nussig, wurzellastig, sowieso sehr erdig. Ich spiele da sehr viel mit den Elementen. Raucharomatiken, ein großes Thema, dieses Grillen, dieses Ruffe, ja, dass der Gast das auch spürt auf dem Teller. Denn ein Teller, den ein Gast vor sich stehen hat, ist immer eine Story, ja, ist immer steckt eine Philosophie hinter einer Geschichte. Was hat der Koch sich dabei gedacht? Und in den Wintermonaten ist halt sehr, ja, sehr, sehr, es, rustikal ist es natürlich nicht, aber es ist vom Gedankengang sehr rustikal. Und von den Nuancen eher so die erdigen, herben Noten, gerade auch was die Wildkräuter hergeben. Ich sage jetzt mal Knoblauchsrauke, Schafgarbe, Gundermann, das sind alles sehr erdige, tiefgründige Nuancen, die da in meinem Menü Platz finden.
Und was wäre dann jetzt so ein Hauptgericht, wie Sie es jetzt gerade geschildert haben?
Man muss immer aufpassen in einem Menü im Winter, dass es nicht zu deftig wird und nicht zu erdig und eintönig. Also man muss auch schauen, dass man im Menü, gerade bei mehreren Gängen, wo wir jetzt auch aktuell, ich sag mal, bei 7, 8 Gängen sind, plus Gruß aus der Küche und Petit Fours, muss man schauen, dass es da eine Variable gibt. Ja? Also dass es eine Steigerung gibt, auch Ecken und Kanten, dass die Gäste vielleicht auch ein Gericht haben, was denn nicht so liegt, dann im nächsten Gang wieder doch. Man muss schauen, dass man die Säure mit reinbringt, eine Fruchtigkeit auch mit eingekochten Beeren zum Beispiel. Und aktuell haben wir im Hauptgang, also wenn man es so benennen darf, den Rotkohl, den klassischen Rotkohl. Mhm. Den nehmen wir zum Beispiel, wir verbrennen den im Ofen, also bewusst, für mehrere Stunden, bis er richtig schwarz wird und im eigenen Saft vor sich hin schmort und richtig mürbe wird. Man kann ihn am Gaumen zerdrücken. Dann schneiden wir den in Keile, in Stücke und dehydrieren die dann. Also wir holen alles am Wasser, was nach nichts schmeckt, holen wir raus. Und dann hast du da so trockene Rotkohlstücke. Und die marinieren wir dann wiederum mindestens für 24 Stunden in einem mit einer Marinade von basierend auf roter Beete und fermentierten Rotkrautsaft zum Beispiel. Und legen das darin ein. Das heißt, er zieht sich voll mit den Aromatiken von der Erdigkeit, Fruchtigkeit der Beete und diesen speziellen Geschmack von dem fermentierten Rotkohlsaft. Und das wiederum wird dann glasiert und nochmal geschmort. Und dazu gibt's dann eine sehr deftige Soße. Kleine Kindheitserinnerung in dem Fall tatsächlich von mir. Ich komme ja aus Münsterland und in meiner Jugend wurde ich tatsächlich genötigt, reichlich an Sauerbraten mit Kartoffelklößen zu essen in der Zeit. Und diesen Geschmack der Soße werde ich halt nie vergessen, den meine Mama immer gekocht hat. Ich habe es von der Straße schon gerochen, diese Säurenote in der Soße, die Rosinen da drin und diese Deftigkeit der Soße, unglaublich köstlich. So hat auch damals Gemüse geschmeckt tatsächlich. Und diesen Geschmack der Soße wollte ich irgendwie vegan adaptieren. Und dann haben wir eine klassische Gemüsesoße angesetzt, also eine Jus mit Röstgemüse und haben halt überlegt, wie kriegen wir jetzt da die Säure, diese bekannte Säure rein. Dann machen wir eine Reduktion vom Sauerkrautsaft, den wir sowieso über haben, karamellisieren das Ganze, das gibt so eine sehr spitze Süßsäure-Note. Das geben wir dazu Und dann ernten wir im Frühling bzw. Frühsommer die unreifen Weinträubchen und die trocknen wir wie Rosinen. Nur haben die eine spitze Säure und auch das gewisse Pektin, was natürlich die Soße einmal abbindet und die Säure noch abgibt. Und fertig ist die Sauerbratensoße, die vegane. Und das ist echt verblüffend. Das schmeckt 1:1 so und die Gäste glauben mir das immer nicht, wenn ich sage, nein, das ist tatsächlich kein Fleisch. Willkommen in einem veganen Restaurant.
Und es klingt unglaublich köstlich und ist ein Vergnügen, Ihnen zuzuhören. Wir reden gleich weiter mit dem veganen Meisterkoch Ricky Sayward. Vorher aber ein Musikwunsch von Ihnen, und zwar Wishing Well von dem Rapper Juice WRLD. Warum dieser Song?
In allererster Linie ein Lied, was jetzt in 2 Jahren immer auf Platz 1 ist, der meistgehörten Lieder von mir. Ein Künstler, den ich sehr bemerkenswert finde oder fand. Er ist leider verstorben, Ende 2019. Sehr junger Künstler, der ist nur 21 Jahre geworden. Erschreckend, dass das Lied, genau das auf einem Album, Legends Never Die, ist Mitte 2020 rausgekommen, also ein halbes Jahr nach seinem Tod. Wenn man da auf die Lyric hört, dass er schon darüber gesprochen hat eigentlich, wie schlecht es ihm geht, was er für Probleme hat, was dieser Erfolg mit sich bringt. Und dass es da draußen viele gibt, die daran zerbrechen tatsächlich und denen es echt nicht gut geht. Und irgendwie danach, nachdem man die Songs gehört hat, merkt man, okay, es hat ihm keiner zugehört. Und eigentlich hat er keine Sorgen, weil es geht ihm finanziell gut, er hat das Ansehen. Und das ist so tückisch an der ganzen Geschichte. Und das finde ich irgendwie spannend, aber auch irgendwo sehr, sehr traurig, in einem dann im Nachgang sowas zu hören. Und das hat mich sehr bewegt, gerade das Lied. Und definitiv eins der Lieblingssongs von mir. I can't breathe, I'm waiting for the exhale. Talk my pain with my wishes in a wishing well. Still no luck, but oh well. I still try even though I know I'm gonna fail. Stress on my shoulders like an anvil. Perky got me itching like an anthill. Drugs killing me softly, Lord hell. Sometimes I don't know how to feel.
Zwei Jahre ist es her, dass Sie sich als erster Koch diesen veganen Stern vom Guide Michelin erkocht haben. Wie viele vegane Sterne-Restaurants gibt es eigentlich mittlerweile in Deutschland oder auch auf der Welt? Wissen Sie das?
In Deutschland bin ich immer noch sehr einsam und allein. Und da gibt es keine Konkurrenz, was natürlich gut ist für mein Running-Business. Weltweit ist noch ein zweites dazugekommen. Man muss auch da differenzieren. Also es gibt in Arres noch eins, in der Nähe von Bordeaux, in Frankreich. Was natürlich ein unglaublicher Stilbruch ist für die Franzosen, da vegan zu kochen, um Himmels Willen. Da gibt es noch eins in Amerika, in New York. Was aber für mich immer schwierig ist, es ist als vegan deklariert, aber es ist eine Küche, aus der 2 Stilistiken geschickt werden. Also einmal die tierische Küche und einmal die pflanzenbasierte Küche. Und das ist für mich kein veganes Konzept und kein veganes Restaurant. Deswegen tue ich mich da schwer, wie der Guide Michelin das am Ende deklariert. Ist mir eigentlich egal, aber für mich ist es kein veganes Restaurant, sagen wir so.
Warum gibt es eigentlich so wenige Sterneköche, die sich auf diese Art des Kochens spezialisieren? Ist das vielleicht einfach zu schwierig?
Das Ding ist, das vegan Kochen ist natürlich sehr anspruchsvoll, sehr aufwendig. Du musst jeden Tag alles von null neu kochen. Du kannst keine Karotte vorproduzieren, sie vorbraten, vorgaren, whatever und am nächsten Tag schicken. Sie verliert an Konsistenz, sie verliert an Geschmack, die Aromatik ist einfach eine komplett andere. Es ist sehr aufwendiges Arbeiten und sehr anspruchsvolles Arbeiten. Ne? Ein Gemüse al dente zu gestalten oder interessant zu gestalten von der Aromatik, vor allen Dingen, wenn es jeder kennt, den Geschmack, ist anspruchsvoller wie, ich sag jetzt mal ganz banal, eine Dose Kaviar aufzuziehen und eine Nocke Kaviar auf ein Stück Fisch zu drapieren und dafür sich 3 Sterne einzusacken, wo das Produkt für den Koch steht und eigentlich nicht das Handwerk. Und das ist eine sehr dramatische Entwicklung, die ich gerade in Deutschland sehe, dass sich die Köche auf Lorbeeren ausruhen, wobei eigentlich Hummer, Kaviar, Wagyu, Kobe, die sprechen eigentlich für sich. Da ist eigentlich der Produzent der Star. Und was heißt Star? Also ich finde es grauenhaft eigentlich, mit solchen Produkten sich in der Öffentlichkeit überhaupt zu zeigen. Und nicht der Koch. Wie gesagt, heutzutage die Techniken, alles wird in Plastik verpackt, wird baden gelassen und nach 20 Minuten wird es rausgeholt, kurz nachgebraten und rausgeschickt. Und die Leute feiern das, wo ich mich dann frage, so, okay, was hat das jetzt noch mit dem Handwerk Kochen zu tun? Ich habe den Beruf damals erlernt, aus dem Grund ein Rohprodukt in die Hand zu nehmen, was nach nichts aussieht, nach nichts schmeckt, unscheinbar ist, und daraus was zu gestalten, was am Ende den Gast überrascht, den Gast glücklich macht und der das mit nach Hause trägt und weitererzählt, wie toll das Gericht war, obwohl es nur eine Karotte war, also als Beispiel.
Haben Sie sich dann dieses Ziel gesetzt, einen Stern zu erkochen, um es den ganzen Kollegen in dem Sterneküche-Business mal zu zeigen?
Eher nicht.
Sondern?
Ich hatte nie den Fokus, irgendwie mal einen Stern zu erkochen oder in einem Sternerestaurant zu arbeiten. Ich habe vor dem 7-Swans nie in einer, also nicht wirklich in einer Sterne-Gastronomie gearbeitet. Ich habe nie verstanden, warum muss ich in einem Sternerestaurant als Jungkoch arbeiten, um das Kochen zu erlernen. Eher im Gegenteil, wenn man in einem 2-3-Sterne arbeitet, lernt man, wie man Rezepte liest und kocht das, was der Küchenchef möchte. Das fördert weder meine Skills noch meine Kreativität. Deswegen brauchte ich das nie, weil ein guter Koch muss nicht einen Stern tragen oder muss auch nicht in einem Sternrestaurant arbeiten.
Von wem haben Sie am meisten gelernt?
Ist schwierig zu sagen, denn jeder Koch muss selber irgendwo, also natürlich ist jede Position, jedes Restaurant, wo man arbeitet, jeder Stop irgendwo prägend. Man nimmt immer etwas mit, man nimmt was raus, aber viel wichtiger ist, dass man sich selber findet, dass man für sich selber einen Weg findet, einen roten Faden, eine Gradlinigkeit entwickelt über die Jahre, dass man am Ende mit sich im Reinen ist, was man da tut, von der Philosophie genauso wie aber von der Kreativität, dass man selber einfach eine Marke wird in dem, wie man vorgeht. Und da gehören selbstverständlich auch Risiken dazu. Da muss man halt auch oft andere Wege suchen, gegen den Strom schwimmen, nicht mit den Strom schwimmen, sich nicht einfach zu machen, kein Copy-Paste, was machen die anderen, okay, ich koche dasselbe nach. Natürlich kannst du da sehr schnell erfolgreich werden, aber es ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, etwas auch zu bewegen, etwas zu verändern, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, so poetisch jetzt es auch klingt, aber das sind so meine Erwartungen an mich selbst. Etwas zu machen, was es vielleicht noch nicht gab, und da dran aufzubauen.
Und haben Sie das Gefühl, dass das funktioniert? Also gehen die Gäste bei Ihnen ein bisschen verändert aus dem Restaurant raus?
Also mittlerweile, ja, es war ein langer, steiniger Weg, es war ein bisschen so Gästeerziehung bei uns, ja. Es gibt ja auch keine Karte oder so, keine klassische, also die Gäste wissen auch gar nicht, was sie bekommen. Es ist eigentlich verrückt, wenn ich so drüber nachdenke.
Gibt es auch Leute, die sagen, das war nicht meins?
Nee, eher, okay, es war speziell. So, das sind so eher die Sätze, die kommen. Aber dass jemand eher umgekehrt, dass sie sagen so, wow, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe zum Beispiel jetzt, wenn wir den Rotkohl nehmen, wenn ich da jetzt einen Gast habe, der hasst Rotkohl über alles und am Ende sagt er, ich habe es probiert und ich muss sagen, ich habe noch nie so einen guten Rotkohl gegessen. Aber in allererster Linie bin ich nicht da, um Gäste zu belehren oder zum Veganismus zu bekehren. Das ist überhaupt nicht meine Aufgabe. Ich möchte auch gar nicht Fleisch ersetzen. Ich möchte nicht Gäste abgreifen, die sonst Steaks essen. Das ist gar nicht meine Idee, sondern ich möchte sagen und zeigen, dass auch Gemüse köstlich sein kann und Gemüse auch sehr hochwertig verarbeitet werden kann und kreativ dargestellt werden kann. Und da geht es weder um Fleisch zu ersetzen, geschmacklich oder Konsistenz, sondern eher darum, ein simples Gemüse, was jeder kennt, wie schon gesagt, so zu präsentieren, dass die Leute echt überrascht sind, was man alles aus einem simplen Gemüse rausholen kann.
Apropos, was man alles rausholen kann. Jetzt steht bald Ostern an. Ich gehe mal davon aus, dass die klassischen Ostergeschmäcker nicht so unbedingt die Ihren sind. Also sie werden wohl kein Lamm auf den Tisch bringen. Ich weiß nicht, Rhabarber. Keine Ahnung. Was gehört für Sie ganz persönlich zu Ostern? Welche Geschmäcker?
Das ist
Eier haben Sie ja auch keine.
Eine grausame Frage. Denn ich habe, also hassen ist das falsche Wort, aber ich mag dieses deutsche Esskulturdenken nicht, dass die Saison, die gerade da ist, dass ich unbedingt, jetzt ist Spargelsaison, ich muss mir jetzt jeden Tag 500 Gramm Spargel reinziehen. Mhm. auch diese Saisons, Gänsezeit, dieses, ich habe es immer gehasst wie die Pest in der Küche, egal wo ich gearbeitet habe, wenn es dann losging. Es wird nichts typisch Ostern-menümäßig was geben.
Dann wünsche ich Ihnen bei dem, was Sie an diesem Tag oder am Tag vorher in Ihrem Garten, auf Ihrem Feld finden, viel Vergnügen, eine gute genau. Hand. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie in der Sendung waren.
Sehr gerne. Vielen lieben Dank für die Einladung. Es war mir eine große Freude.
Das war SWR 2 Tandem mit Ricky Seward, Redaktion Fabian Elsässer. Die Musikauswahl hatte Tristan Reiling. Ich bin Martina Kögel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.